Die Eltern und Großeltern des Historikers Michael Wolfson sind dem Holocaust entkommen und nach Palästina geflohen. Vor 4 Jahren hat Michael Wolfson ein Buch veröffentlicht, Deutsch-Jüdische Glückskinder. Und jetzt hat er ein Buch für seine und für alle Enkel seiner Generation geschrieben. Wir waren Glückskinder, trotz allem, heißt es, eine deutsch-jüdische Familiengeschichte. Es ist eine Familiengeschichte, die von blindem Hass und von Unmenschlichkeit handelt, von Vertreibung und neuem Zuhause, aber auch, und das ist ihm wichtig, von Versöhnung. Michael Wolfson ist nun zu Gast auf RBB Kultur. Herzlich willkommen.
Ja, hallo nach Berlin.
Sie widmen das Buch Ihren Enkeln, Anna, Noah, Talina, Eva und Jonathan. Wie alt sind Sie?
Also die Idee nach dem Buch, fürs Buch, gab mir mein damals 7-jähriger Enkel Noah. Heute ist er 8, ebenso wie die Anna. Die eine Schwester Talina ist 7. Also die 3 können jetzt schon lesen oder vorgelesen bekommen. Die anderen sind noch zu jung, aber diejenigen, die das Vorgelesene schon vorgelesen bekamen, haben es verstanden. Die Empfehlung des Verlages ist für Jugendliche und Kinder ab 11 Jahren. Aber wie gesagt, meine Enkel mit 8 und 7 haben es verstanden. Also ich nehme an und hoffe, dass es auch jüngere Kinder verstehen.
Haben Ihre Enkel Ihnen Fragen gestellt, die Sie versuchen, mit Ihrem Buch zu beantworten?
Das Interessante ist, dass meine Frau und ich als Großeltern uns diesbezüglich zurückgehalten haben, weil man bei der Kindererziehung gerade im Zusammenhang mit dem schrecklichsten aller schrecklichen Themen, nämlich dem 6-millionenfachen Judenmord, nicht weiß, schlägt man die Kinder psychisch total nieder oder regt man die Nachdenklichkeit, das Mitgefühl an? Das kann bei dem einen Kind in die eine Richtung gehen, bei dem anderen Kind in die andere. Aber da auch unsere Kinder und Schwiegerkinder alles andere als unpolitisch sind und eben auch historisch, ist sehr viel in den Familien über Jüdisches gesprochen worden, was auch damit zusammenhängt, dass wir, obwohl wir eine gemischt religiöse Familie sind und nicht sehr kirchlich und auch nicht sehr synagogal, aber doch eben die Feste christlich wie jüdisch feiern und die Enkelkinder Fragen stellten. Warum ist das so bei Juden? Warum ist das anders bei Christen? Und so weiter. Und das heißt, dass eines Tages mein Enkel Noah mich fragte und mir sagte, ich möchte gerne mehr über Juden und Hitler wissen. Das ist natürlich eine Chiffre. Wir haben lange gesucht nach Kinder- und Jugendbüchern, die für das Alter in Frage gekommen wären, fanden aber keine. Ich weiß, es gibt viele andere gute Jugendbücher zu dem Thema, aber von der Altersgruppierung her und vor allem auch eben dem Brückenschlag über 1945 hinaus, also das Jahr zum Leben, trotz allem, das habe ich nicht gefunden, habe mich auch beraten lassen von kompetenten Buchhändlern und deswegen habe ich dann meinem Enkel Noah und den anderen gesagt, ich schreibe es für euch.
Im ersten Kapitel Ihres Buches geht es um die Großeltern, also um Ihre Großeltern, um die Ihre Großeltern, Herr Wolfson. Menschen, die in Deutschland gelebt haben, wie andere auch, Patrioten zum Teil. Ihr einer Großvater hatte im Ersten Weltkrieg mitgekämpft. Wie war denn das Leben Ihrer Großeltern in Berlin?
Also ich hatte die Berliner Großeltern, die waren väterlicherseits. Die mütterlichen lebten in Bamberg und teilweise Nürnberg. Mein Großvater in Berlin war einer der, ja, man muss schon sagen, europäischen Pioniere der Unterhaltungsbranche, vor allem des Kinos, aber auch von Varietés. In Berlin standen 2 Riesenvarietés, die er mitbegründet hatte und deren Miteigentümer er war, Scala und Plaza. Dann hatte er das Kino Lichtburg am Gesundbrunnen gegründet und betrieben, eines der damals größten Kinos in Europa, war absolut integriert im Wirtschaftsbereich, auch in die nicht-jüdische Gesellschaft, aber wie damals üblich, privat gab es kaum Kontakte zwischen Juden und Nichtjuden. Das war vor allem von der nichtjüdischen Seite her nicht gewollt. Gleich in der Kino- und Unterhaltungswelt war dann doch eine größere Gemeinsamkeit, was wahrscheinlich auch dazu führte, dass mein Großvater die Zeichen der Zeit nicht rechtzeitig erkannte und im letzten Augenblick, er ist nämlich 1939, fliehen konnte nach Palästina, allerdings nach der Gestapo-Haft.
Ja, Ihren Großeltern, das beschreiben Sie in dem Buch, ist die Flucht aus Deutschland gelungen, nachdem er aus dem KZ entlassen worden ist. Und es klingt so stringent, aber so stringent war das auch nicht. In Ihrem Buch klingt das so.
Oma Gretel und Thea fuhren von Stadt zu Stadt, nach Frankfurt, München, Berlin und von einem Botschafter oder Konsul zum anderen. Wie Bettler flehten sie dort um die Erlaubnis, in deren Länder einreisen zu dürfen. Amerika, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Belgien, Dänemark, Schweden, Norwegen und. Vergeblich. In all diesen Ländern schimpften die Menschen auf Hitler und die Nazis. Manche weinten vor Mitleid. Sie stöhnten und klagten, ach, die armen Juden in Deutschland, dort werden sie von Hitler und den Nazis beraubt, geschlagen und sogar ermordet, wie gemein. Ja, sehr gemein. Aber geholfen hat den verfolgten Juden damals niemand. Niemand wollte die Juden, die sie so bedauerten, in ihrem Land aufnehmen. Von überall bekamen Gretel und Thea Absagen. Dann die Rettung, an die kaum noch einer glaubte. Die Saalheimers erhielten ein Einreisevisum nach Britisch-Palästina.
Ein Ausschnitt aus dem Buch von Michael Wolfson, Wir waren Glückskinder trotz allem. Es richtet sich an Kinder. Glückskinder, Herr Wolfson, weil sie dem Tod durch Mord, dem Holocaust entkommen waren?
Ja, eindeutig. Und dieser Begriff stammt nicht von mir. Ich habe ihn übernommen von meiner Mutter, die inzwischen 98 ist und ganz klar im Kopf und vor einigen Jahren mir sozusagen ihr Leben bilanzierend sagte, also wir waren trotz allem Glückskinder. Und damit meinte sie natürlich, wir haben überlebt, im Gegensatz zu 6 Millionen, die ermordet worden sind. Und das versuche ich auch in diesem Buch zu beschreiben. Es war eine finstere Zeit, aber trotzdem, und die Kinder sollen ja nicht niedergeschlagen werden, trotzdem gab es, vor allem in dem Kapitel, das ich dann Palästina beschreibe, Sonnenschein, nicht nur im meteorologischen und klimatischen Sinne, sondern auch im Gefühlsleben. Meine Eltern waren damals jung, verliebten sich und sie hatten ab 1942 mehr oder weniger wie alle damals in Palästina und woanders gewusst, was in den Vernichtungshöhlen geschah. Aber der Alltag war eben Alltag. Und die Sonne schien, man ging schwimmen, man war verliebt, man liebte sich. Also ich versuche hier den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, das Leben kann ganz furchtbar sein, wobei ich auf die Darstellung der Details verzichtet habe. Gaskammern und so weiter, sondern es wird beschrieben, so war es. Und das Ergebnis wird beschrieben. Man muss dann nicht in die Einzelheiten gehen, denke ich, aus psychologisch-pädagogischen Gründen in diesem Alter. Aber nichts zu heimlichen. Und dann eben auf der anderen Seite der Sonnenschein. Licht und Dunkel, das gehört zum Leben und das sollten Kinder und Jugendliche von Anfang an erlernen und erfahren.
Sie sind 1947 in Tel Aviv geboren, damals noch Britisch-Palästina. 1954 ist Ihre Familie nach Deutschland zurückgekehrt, in das Land der Täter. Wie haben Sie denn die Rückkehr erlebt, die erste Zeit in Deutschland als 7-jähriges Kind?
Das beschreibe ich auch und ich versuche da meine damalige kindliche Sicht in meinem zarten Knabenalter von dem letzten Jahr 72, 73 zu schildern. Was mir auffiel, als ich 7-jährig nach Deutschland kam, es waren zwar wahnsinnig viele Ruinen, ich rede vor allem von West-Berlin, wo ich groß geworden bin, Aber im Vergleich zu dem Lebensstandard, den wir in Israel hatten, war das geradezu Gold. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, es gab enorm viele Ruinen. Dann fragte ich natürlich meine Eltern und Großeltern, warum die Ruinen? Und da hörte ich siebenjährig zum ersten Mal den Namen Adolf Hitler. Und ich sehe mich noch und höre mich noch mit meiner Großmutter Recher über die Hahnseebrücke fahrend. Da war von Hitler die Rede und fragte ich, ja, was war denn das für einer? Ganz schlimm, ganz schlimm. Ja, und was war der, fragte ich meine Großmutter. Antwort, Reichskanzler. Und dann war nächste Frage von mir, wer ist heute Reichskanzler? Antwort, kein Reichskanzler, nur ein Bundeskanzler. Ja, und wer ist Bundeskanzler? Konrad Adenauer. Und dann eben in der Sprache eines Siebenjährigen, ist der gut oder schlecht? Der ist gut. Dann können mir manche unserer Hörer sagen, der war nicht gut, aber im Vergleich zu Hitler sind wir uns doch hoffentlich alle einig, dass er sehr wohl sehr gut war und die bundesdeutsche Demokratie aufgebaut hat. Dann ein anderer Eindruck, und das versuche ich auch in dem Buch zu schildern, wahnsinnig viele Hunde, und die Berliner waren, sind zum Teil immer noch nicht besonders kinderlieb, aber zu den Hunden waren sie wahnsinnig lieb. Wie das? Und dann die Frage, ja, diese hundeliebenden Berliner, wie waren die denn damals zur Hitlerzeit? Also ich versuche das in der und aus der Perspektive des Kindes nachzuerzählen, und ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Bei meinen Enkeln ist es mir Gott sei Dank gelungen.
Sie sind, Herr Wolfson, 1983 freiwillig zum israelischen Militär gegangen für 3 Jahre. Das war.
Nein, 67. 1967.
67,
macht aber nichts.
Ja, kein Problem. 1967. Warum schreibe ich hier 83? Genau, weil Sie 83 dann den israelischen Pass zurückgegeben haben.
Genau.
Und Sie haben gesagt, Sie würden nicht zwei Staaten ein gleichberechtigter Bürger sein können. War das dann eigentlich auch eine Kritik am Zionismus von Ihnen?
Nein, das nicht. Es ist eine ganz pragmatische Sichtweise und, wenn Sie wollen, ein Beitrag auch zur innenpolitischen Diskussion in Deutschland und auch innerisraelisch, denn es gibt viele Israelis, die deutscher Herkunft etwa sind und nach Artikel 116 Grundgesetz die deutsche Staatsbürgerschaft völlig zu Recht bekommen, sowohl legitim als auch legal. Aber meine Sichtweise ist folgendermaßen ganz pragmatisch. Wenn ein Staat den Bürger schützen soll und muss, und das ist die Aufgabe eines Staates, dann kann das eigentlich nur ein Staat machen, denn in der Notsituation, und die kann es geben, Stichwort Entführungen oder anderes Ähnliches, dann stellen Sie sich ganz praktisch vor, müsste also Berlin mit Jerusalem erst einmal darüber diskutieren, ja, also ist Angela Merkel für den Wolfson zuständig oder Bibi Netanyahu oder wie immer Regierungschefs heißen. Es ist also theoretisch sehr leicht zu sagen, ja, also noch mehr Staatsbürgerschaften, je mehr, desto besser. Aber ganz praktisch gesehen ist das schlicht und ergreifend unsinnig.
Mir ist bei der Lektüre Ihres Buches aufgefallen, dass Sie ja auch viele Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen herausstellen, Gemeinsamkeiten der Symbole und Feste. Einerseits wirken Sie damit ja auch Klischees entgegen und stärken das gegenseitige Verständnis. Aber wenn es um Palästinenser geht, ist mir aufgefallen, dass es da ein bisschen einsilbig wird. Also da schreiben Sie zum Beispiel, die arabischen Palästinenser, sie wollten Juden und Briten aus Palästina rausbombardieren und sie gar nicht da haben. Das liest sich leicht, das ist vereinfacht, aber warum stellen Sie das relativ kurz dar?
Weil das zwei Ebenen sind. Die Gemeinsamkeit der Religionen, Judentum, Christentum und Islam, schildere ich, weil es Gemeinsamkeiten sind, und mir geht es um den Brückenbau. Dann kann ich aber die politische Wirklichkeit, und das ist eine ganz andere Ebene, nicht überzuckern, denn es ist ein Faktum, dass während des arabischen Aufstandes 1936 bis 1939 in Palästina und danach die palästinensische Führung, und ich spreche immer von der Führung und nicht von den Palästinensern insgesamt, darauf lege ich immer großen Wert, die Leser dieses Buches werden feststellen, und sie haben das auch festgestellt, ich sage nicht nie die Juden, die Deutschen, die Palästinenser, die Muslime, sondern gebe ganz konkrete Beispiele, seien es persönliche Beispiele oder seien es politische Beispiele. Das ist das eine. Das andere, die Erzählungen, die ich hier bringe, die haben sich genauso abgespielt. Also wie gesagt, während des arabischen Aufstandes. Unbestreitbar, die palästinensische Führung ist nach Berlin geflohen zu Adolf Hitler, wurde im November 1941 von Hitler empfangen. Der Großmufti von Jerusalem, der Asyl in Hitlers Berlin fand, hat auf dem Balkan Muslime mobilisiert und in die Waffen-SS gebracht, die sich am Holocaust beteiligten. Das sind unbestreitbare Fakten. Ich beschreibe aber auch zum Beispiel, dass mein Vater im April 1948 zu den Eroberern von Jaffo gehörte und dabei ein gehörig schlechtes Gewissen hatte. Also nein, ich bilde mir ein, dass ich durchaus allen Seiten Gerechtigkeit versuche, widerfahren zu lassen und nicht den Heiligenschein über jüdische Akteure verbreite.
Zum Schluss, Herr Wolfson, was würden Sie den Kindern, jungen Menschen und auch Älteren heute raten? Wie gelingt ein Zusammenleben?
Der Schluss ist offen und ich habe drei Schlussversionen, die letztlich an die Kinder und Jugendlichen appelliert, die letztlich in dem Appell enden, es liegt an dir. Ich schildere drei unterschiedliche Situationen, die Juden hier und heute erleben in der Gemeinsamkeit zwischen Juden und Nichtjuden, aber auch in der Polarisierung und in der wohlgemerkt erlebten Gewalt, Gewalt von Rechtsextremisten, aber auch erlebten Gewalt von Islamisten mit Beifall von deutschen Linksextremisten. Und das Buch endet eben mit der zunächst einmal gestellten Frage, wie wird es weitergehen? Und die Antwort an die Kinder und Jugendlichen, die es selber lesen oder vorgelesen bekommen, es liegt an dir. Punkt, Punkt, Punkt.
Mit dem Historiker und Autor Michael Wolfson habe ich über seine deutsch-jüdische Familiengeschichte gesprochen. An Kinder richtet sie sich. Wir waren Glückskinder, trotz allem bei DTV erschienen. Vielen Dank, dass Sie unser Gast waren auf RBB Kultur.
Ich danke Ihnen herzlich und grüße Ihre Hörer.